Und ich finde es viel erstrebenswerter, dass wenn man einen Raum verlässt, dass die Leute sagen so, der war so zuvorkommend und irgendwie liebenswürdig oder nur offen, als der Coolste im Raum zu sein. Hello.
Was geht ab?
Nicht viel.
Ey, ich freue mich voll. Wir fahren jetzt nach Bielefeld gemeinsam.
Wir treten den idyllisch-szenischen Weg herbar ins wunderschöne Bielefeld an.
Herzlich willkommen zu Unterwegs mit. Ich bin Salwa Humsi und ich begleite ab sofort spannende Menschen auf ihren Bahnfahrten, um mich mit ihnen zu unterhalten und sie etwas besser kennenzulernen. Mein erster Gast ist Casper und mit dem fahre ich in seine Heimatstadt Bielefeld. Er war erst der Rapstar meiner Generation, dann ist er einer der Popstars meiner Generation geworden. Und heute blickt er auf die letzten 10 Jahre zurück und sagt, er möchte nie wieder so erfolgreich werden wie damals zum Höhepunkt seiner Karriere. Ich spreche mit ihm darüber, warum er trotzdem für sich den Leitsatz hat, alles war schön und nichts tat weh. Ja, Casper, wir sitzen jetzt hier in einem eigenen kleinen, in einer Mini-Lounge in der ersten Klasse und wir haben beide eine Maske auf und eigentlich so ein kleines Headset. Und ich fühle mich so ein bisschen, als wären wir jetzt die Personen, die eigentlich immer die Durchsagen am Zug machen. Also wir haben hier jetzt gerade so eine kleine Zentrale, finde ich, so ein kleines Cockpit für uns. Fühlt sich so ein bisschen so an.
Ich wusste auch nicht, dass diese Lounge existiert.
Ja.
Lifehack für alle ZuhörerInnen. Hinter der ersten Klasse
gibt's noch was Besseres als eine erste Klasse quasi.
Also hinter der ersten Klasse
plus
für jeder Maus,
ja,
gibt es noch eine Supermaus erste Klasse. Und in der sitzen wir jetzt gerade.
Jetzt haben wir hier zwei Supermäuse.
Und das ist ganz, ganz, ganz herrlich. Wir haben unsere Britney Spears Mikrofone.
Ja, haben wir wirklich.
Und weil du das mit den Durchsagen gesagt hast, ich hoffe, dass unsere Qualität besser ist als die. Weil manchmal, finde ich, klingen diese Zugdurchsagen so, als hätte die einer so durch so eine Ravioli-Dose gesprochen.
Ich wüsste jetzt, was wir machen müssen, dass das so klingt. Wir könnten jetzt halt ganz nah an dieses Mikro rangehen. Und dann müssten wir auch so ein bisschen die Stimmen tiefer machen. Ich habe als Kind immer, wenn ich U-Bahn gefahren bin oder so S-Bahn oder so, wenn die Durchsagen kamen oder dann jetzt auch mal Bahn, dachte ich immer so, wenn das nicht klappt, dass ich irgendwann mal Moderatorin werde, dann kann ich das einfach im Zug machen. Und dann mache ich mir einfach so eine gute Zeit und dann erzähle ich da einfach so witzige Geschichten oder so.
Anekdoten.
Ja, einfach mal so einen kleinen Live-Podcast machen. Deswegen fühlt sich das gerade so für mich an, als hätten jetzt alle im Zug, so, da sind ja Boxen, als würden die uns jetzt einfach alle zuhören.
Du konntest als Kind schon U-Bahn fahren, ne?
Ja, klar.
Also in Berlin aufgewachsen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist für mich ja ganz, ganz neu.
Ja, du bist mit dem Bus aufgewachsen, ne?
Ich bin mit dem Dorfbus aufgewachsen, der alle 1,5 Stunden fährt. Pünktlichkeit plus minus 15 bis 30 Minuten.
Boah.
Also oft auch 5 Minuten vor Abfahrt da sein und der Bus war schon da.
Mhm.
Also auch so. Dann bin ich nach Bielefeld, da gab es dann eine U-Bahn. Das war für mich ganz metropolit. Dann von da aus Berlin. Wow. Ne? Und bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich aus Prinzip keinen Bus mehr fahre.
Einfach weil abgeschlossen die Zeit reicht jetzt.
Ja, ich bin jetzt Städter.
es passt nicht zum Lifestyle. Ich muss aber auch sagen, Busfahren in Berlin macht wirklich gar keinen Spaß. Ich freue mich aber sehr, dass wir jetzt hier zusammen Bahn fahren. Und es ist ja die erste Folge. Das heißt, ich bin auch noch ein bisschen aufgeregt und es ist für mich auch eine ungewohnte Situation hier so im Zug. Wir gucken raus, die Sonne scheint. Es ist schön. Es hat auf jeden Fall so einen kleinen, so einen Ausflugsmoment, habe ich vorhin schon zu dir gesagt. Und ich habe schon echt an komischen Orten Interviews geführt und auch Podcasts aufgenommen. Aber ich finde, die Bahn ist jetzt schon nochmal auf einem neuen Level außergewöhnlich für mich.
Ich find's mega. Erstens, perfektes Bahnfahrwetter. Ja. Perfektes Wetter für die erste
Himmel.
Folge der ersten Staffel.
Zweite Staffel.
Erste Folge der zweiten Staffel. Und ich muss auch sagen, ich werde hierfür nicht bezahlt. Aber ich sag's trotzdem. Wenn ich die Wahl hatte oder habe zwischen Fliegen und Bahnfahren, dann nehme ich immer... Ich nehme immer die Bahn. Ich finde nämlich auch, es existiert die große Fluglüge, wie ich sie ja nenne.
Ja.
Bahnstrecke dauert 4,5 Stunden, Flug dauert in Anführungsstrichen nur 1,5. Bin ich immer, das stimmt ja nicht. Ich muss ja früher da sein, meinen Koffer, mein dies, mein das, durch die Security und der Flughafen immer, auf gut Französisch gesagt, am Arsch der Heide. Und das liebe ich an der Bahn. Man steigt ja meist mitten in der Stadt aus.
Ja. Und zusätzlich sparst du halt auch ein bisschen CO2, ne? Oder spielt das für dich gar nicht so eine Rolle?
so der
Doch, auch Klima- mittlerweile. Aspekt. Aber ich meinte auch so, noch bevor das so in das große Bewusstsein gerückt ist, war ich trotzdem immer...
Einfach praktischer.
Immer lieber Bahn, weil ich auch nie diese Horrorgeschichten erlebt habe. Also ich kenne natürlich eine verspätete Bahn. Ich kenne natürlich auch umgekehrte Weinreihung. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber ich finde immer, so Bahnfahren finde ich es immer irgendwie dann doch so ein herrliches Erlebnis.
Mhm. Auch wenn du wahrscheinlich ja andauernd, also vor allem in den letzten Jahren, ich weiß nicht jetzt so, wie es sich mit Corona verändert hat, aber wahrscheinlich ja auch andauernd in der Bahn saßt, oder? Also es ist ja fast so wie so ein Arbeitsfortbewegungsmittel, kann ich mir vorstellen.
Also wo meine große Bahnliebe begann, würde ich sagen, die meiste Zeit, wo ich Bahn gefahren bin, war, als ich in Mannheim war. Da habe ich 2012, 2013 ein Album aufgenommen und bin dafür nach Mannheim. Ich sag's einfach.
Ja.
Ich hatte zu der Zeit, wo ich diese Platte aufgenommen habe, eine feste Zahnspange.
Ja.
Was nicht das Klügste war für die Zeit, weil wir eine Platte aufnehmen mussten. Mhm. Ich musste anderen auch zum Kieferorthopäden nach Berlin. Und da hat die damalige Plattenfirma gesagt, wenn du so viel pendeln musst und auch zu Meetings nach Berlin, wir zahlen jetzt nicht jede eigene Rechnung. Die haben mir nämlich eine Bahncard 100 erste Klasse gegeben.
Egal.
Aber da habe ich gelernt, wie herrlich das ist.
Wegen der Zahnspange hast du dann so gelispelt oder warum war das ein Problem?
Wenn man sich die Platte Hinterland genauer anhört, ist meine Stimme tatsächlich ein bisschen höher und ich lispel auch ganz krass.
Nein.
Doch, ist wirklich so.
Nicht dein Ernst.
Doch, der Markus...
Ey, da fällt mir was ein. Billie Eilish.
Ja.
Hast du das auf dem Schirm, dass es gibt doch diese Zahnspangen, die so einmal um die Zähne drum liegen. Wie heißen die denn? Diese durchsichtigen, die du so rausnimmst.
Soll ich die Marke jetzt nennen?
Sag sie nicht, aber wir wissen, welche gemeint sind. Diese durchsichtigen Zahnspangen, die du reinmachst. Ich weiß nämlich nicht, wie die Marke heißt. Und Billie Eilish hat die nämlich getragen, als sie dieses eine Album, wie heißt denn das?
Das große Album.
Das eine große
When
Billie
we
Eilish
all
Album.
Sleep, where do we go?
Dieses, genau. Das hat sie aufgenommen. Und das fängt, glaube ich, sogar damit an. Der erste Song oder das Intro damit, dass sie diese Spange rausnimmt und man richtig so ein Batz auf den Tisch und so, oh, ich musste meine Zahnspange rausnehmen. Jetzt geht's los.
Und das hat mich so geärgert, dass sie es gemacht hat, weil wir für eine andere Platte diese Tonspur auch hatten. Weil ich eine Zeit lang dann später 2018 genau mit der Zahnkorrektur dieser Firma auch eine Zahnkorrektur gemacht habe.
Oh.
Und es gab, aber es hat Das fand ich toll.
Ja.
Und jetzt Billie und ich waren im selben Boot.
Ja, sie wusste es nicht, du wusstest es nicht, es wusste auch kein anderer, aber jetzt wissen wir es.
Herrlich.
Ja, herrlich. Wir sprechen auch gleich noch über dein Album. Aber
nee, müssen wir gar nicht. Ich finde auch so herrlich.
Gar keinen Bock, ich rede schon die ganze Zeit über mein Album. Ja. Ist das eigentlich so?
Ja,
bist du so leer geredet?
Ich bin nicht leer geredet. Ich habe einige Jahre in Großküchen gearbeitet. Ich habe einige Jahre an der Stanze gearbeitet. Ich habe einige Jahre viele Nebenjobs gemacht, die sehr unrühmlich waren. Und ich denke mir so, na, wenn das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ganz viele Leute mit mir reden wollen, dann läuft es doch eigentlich grandios und besser als gedacht. Deswegen, nee, ich bin gar nicht leer geredet, aber was mir aufgefallen ist, dass ganz viele Medien und JournalistInnen streiten sich immer um wirklich das erste Interview und ich merke nämlich, ich bin jetzt erst im Flow. So die ersten 2-3 Wochen sind dann noch...
Also das erste ist also gar nicht das Beste, meinst du?
Man erlebt eine Platte in mehreren Stufen, also während man sie macht, habe ich dann so eine Meinung zu vielen Sachen und was ich glaube, was die Aussage ist. Dann geht man sie ab und Management und alle im Team und so engere Freunde hören das. Und die hören die Songs oft mit so einer ganz anderen Dings. Und ich so, ach krass, das kann man auch so sehen? Witzig.
Okay.
Dann geht's an die ersten JournalistInnen und dann frage ich dann auch den lieben PR-Stefan. Ey, wie kam es denn so an? So, ja, das. Und das sind so die Lieblingssongs. Und dann muss man Interviews geben. Und dann kriegt man so Fragen gestellt, ganz direkte Fragen, wo ich vielleicht so die ersten Wochen gar keine spontan richtige Antwort drauf hatte. Also auch so, darüber habe ich nie nachgedacht. Und jetzt habe ich aber all diese Gedanken gedacht und für mich nur einsortiert und kann jetzt viel sortierter darüber reden als vor 3 Wochen. Deswegen ich sagen würde, hätte ich jetzt ein großes Magazin.
Ach, okay.
Das Benjamin-Magazin. The Benjamin Bugle. Dann würde ich nicht das erste Interview haben wollen. Ich würde das 15. würde ich haben
wollen. Das 15. So
ja,
weit fortgeschritten.
So, ja, ja.
Das wievielte bin ich jetzt gerade in diesem Moment? Das 15.
Nein, wir sind kein Interview. Wir haben uns zufällig...
Wir sitzen hier zufällig gerade im Zug, fahren gemeinsam. Also ich bin hier in diese Lounge gestolpert. Ich habe mir das erste Mal hier heute ein Ticket gekauft. Dachte, ich probiere mal was Neues. Und dann sitzt der Casper hier.
Ja.
Hat gerade zufällig ein Album am Veröffentlichen. Hat es unterm Arm.
Ja.
Und fährt nach Bielefeld zu einem Heimspiel von deiner Lieblingsmannschaft.
Zu einem Heimspiel der mächtigen Arminia aus Bielefeld. dem sympathischsten, charakterstärksten und tollsten Fußballverein der Bundesliga, der ersten Bundesliga, nochmal als Seitenhieb an meine Freunde, die Werder Bremen-Fans sind.
Das hätte ich nicht schöner sagen können. Ich habe nämlich gar keine Ahnung vom Fußball. Aber ich weiß, dass Arminia Bielefeld heute gegen Gladbach spielt.
Gegen Borussia Mönchengladbach.
Wie bist du jetzt aufgeregt vor so einem Spiel? Also ist das auch für dich quasi, machst du das oft, dass wenn ein Heimspiel ist, dass du sagst, ja, da will ich dann schon selbst mit im Stadion sein. Das ist mir wichtig. Ist das dann für dich so ein Ausflug? Ist das eine Selfcare? Oder ist es fast zum Pflichtbewusstsein, ich muss am Start sein und meine Mannschaft unterstützen?
Da spielen viele, viele Faktoren mit ein. Einerseits, als ich so jugendlich war und auch als ich in meinen 20ern war, wollte ich nichts anderes als so weit weg aus Extertal-Bösingfeld, später dann aus Bielefeld raus, wie nur möglich. Und wollte, es waren für mich immer Teiche oder Seen, die dann immer zu klein wurden, und dann hat es mich irgendwie nach Berlin gezogen, hauptsächlich zum Arbeiten. Ich hatte nie diesen Kult-Berlin-Moment so, und ich wollte immer weg, weg, weg und hatte immer das Gefühl, es gibt immer was Größeres, es gibt immer was Größeres so. Und ich merke aber jetzt, wo ich vielleicht jetzt so auf die große 4 zugehe, 24, nee, ich werde dieses Jahr 40, dass man doch sowas wie, ich finde Lokalpatriotismus oder so Heimatstolz finde ich irgendwie dann ein sehr schwieriges Konzept, wenn man es intensiviert, auf jeden Fall so. Mhm. Aber ich entwickle doch sowas wie so ein, es hat für mich schon ein Zuhausegefühl mittlerweile, wenn ich jetzt wieder nach Bielefeld komme oder Lemgo oder Bösingfeld. Das ist dann so ein, ach, hier könnte ich wieder hin, Gefühl. Hab ich ganz,
ach, dass du auch wirklich wieder zurückziehen könntest.
Habe ich ganz stark, was ich aber so davor die 15, 20 Jahre nicht hatte. Und dann
ist das sowas, was dann auch einfach mit dem Alter kommt, meinst du, ja?
Ich kann mir das vorstellen. Also es ist so, ich habe Berlin tatsächlich immer als Arbeitsplatz empfunden. War mir doch immer ein Müh zu groß, war mir doch immer ein Müh zu hektisch, ein Müh zu laut. Die Schnauze war mir oft ein Müh zu direkt. Ja. Ich finde so, das Abkulten der Berliner Schnauze bin ich auch manchmal so, ey, man kann auch einfach manchmal höflich sein.
Man kann auch einfach nett sein.
Man muss nicht zwingend direkt seine Meinung sagen, ungefragt. Aber das ist ja auch alles sehr charakterlich für die Stadt stehend. Und dann kommt noch dazu, dass ich schon seit meiner Kindheit oder seit ich in Deutschland bin, dann Arminia Bielefeld-Fan bin. Und die spielen ja seit Jahren, wenn die Mannschaft einläuft, einfach einen Song von mir. Und das bedeutet mir irgendwie ganz, ganz, ganz viel.
Die spielen eben, wenn die einlaufen?
Seit Jahren, wenn die Mannschaft einläuft, läuft Im Ascheregen von mir.
Ah, okay. Ich dachte jetzt der Stadionsong, den du geschrieben hast. Eines Tages heißt der,
der,
ne?
Der läuft auch manchmal.
Okay.
Der
läuft im Ascheregen spielen die. Okay.
Genau. Also wenn die Mannschaft quasi aufs Spielfeld läuft, kurz vorm Anstoß, dann läuft im Ascheregen.
Oh, das ist aber schön.
Und irgendwie ist das so ein weirder, es gibt doch so diese Rapper-Träume.
Ja.
Ich kaufe meiner Mutter ein Haus, dann. Will im Stadion spielen, noch nicht dann. Aber ein Song von mir läuft im Stadion bei einer Mannschaft, die mir irgendwie viel bedeutet. Und was dann auch noch mit reinspielt, ist, wenn ich ins Stadion gehe, dann treffe ich mich mit all meinen alten Freunden. Also ich habe tatsächlich immer noch denselben Freundeskreis eigentlich, den ich mit 15 auch hatte. Wir sind immer noch ganz enge, tolle Freunde, die so sehr neckisch und auch aber sehr lieb miteinander umgehen können. Mhm. Und das irgendwie, das kommt dann alles zusammen. Dann
also schon eine Art Selfcare, irgendwie sowas, wo man vielleicht dann auch mal rauskommt aus diesem ganzen Berlin-Trubel und der Musikbranche und dem Künstler sein und so. Also klingt so ein bisschen so, sich so auf das Zuhause-Sein besinnen, was viele vielleicht zur Weihnachtszeit haben.
Ja, das ist dann einfach so. Ich schaff's leider nicht zu jedem Heimspiel. Die Bahn ist ja auch nicht billig.
Ja.
aber würde ich gern. Mhm. Also das irgendwie, ja.
Ich finde das cool, dass sie im Ascheregen spielen. Ich hatte tatsächlich den Eines-Tages-Song von dir nicht auf dem Schirm. Und das ist ja so ein richtiger so Stadion-Stadion-Song. Also wenn ich mir jetzt überlegen würde, was würde ich für einen Song für meine Fußballmannschaft schreiben, hätte ich eine, dann wäre das so ein Song. Und trotzdem aber richtig Casper-mäßig.
Aber dann wärst du doch jetzt Arminia-Fan. Das wäre doch lieb.
Ja, vielleicht gucke ich mir das Spiel mit dir an. Ich war noch nie beim richtigen Fußballspiel.
Ich würde dich einladen.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich würde mich da sehr fehl am Platz fühlen. Andererseits habe ich gemerkt in den letzten Jahren, ich hatte früher eine dolle Abneigung gegenüber Fußball. Mhm. Ich glaube, das war was Prinzipielles. Das war auch einfach stumpf von mir. Also einfach so, finde ich scheiße, irgendwelche Mannschaften anfeuern. Mittlerweile habe ich mich da ein bisschen mehr für geöffnet, weil ich in meinem Umfeld mehr Menschen habe, die auch Fußballfans sind und durch die das so verstehen kann, diese Leidenschaft. Und jetzt habe ich da so eine Faszination für, weil ich es trotzdem nie selbst durchlebt habe. Ich war nie Fußballfan, aber irgendwie verstehe ich jetzt, irgendwie finde ich es ein bisschen cute auf eine Art, dass Menschen so ihre Lieblingsmannschaft haben und dann wie du dahin fahren und die anfeuern und das ist, also ich verstehe so ein bisschen mehr dieses Grundding. Aber ich glaube, ich habe trotzdem eine Abneigung gegen so große Stadien voller Männer, die rumgrölen und eine Mannschaft anfeuern. Aber ich weiß natürlich, dass das auch nicht, also es ist rein... Es ist sehr vorurteilslastig in meinem Kopf. Ich bin mir dessen bewusst.
Aber geht es hier um die schiere Größe? Weil angenommen,
ja.
Und das weiß ich,
ja.
Wir beide
ja.
haben da ganz früh drüber geredet, Dua Lipa Ultras.
ja.
Da haben wir in Potsdam vor Jahren drüber geredet.
Mhm.
Wenn die im Stadion spielen würde, na, da gehst du doch hin.
Ja, da gehe ich hin. Natürlich gehe ich da hin.
In aber einer pandemiefreien Welt.
In einer pandemiefreien Welt. Ja, natürlich gehe ich zum Dua Lipa-Konzert, die, glaube ich, dieses Jahr auch in Berlin spielen soll, eine große Stadionshow. Aber irgendwie ist es für mich was anderes, als so eine Horde rennender Männer anzufeuern. Weißt du, wie ich
das
meine?
Das kapiere ich komplett.
So,
das kapiere ich
110%. Aber vom Vibe her ist es ja das Gleiche, weil man so eine bedingungslose Liebe für was hat. So ein bisschen. Weil tatsächlich Dua Lipa ist jetzt gerade frisch auf Tour und hat jetzt, glaube ich, ihre ersten zwei Shows in den USA gespielt. Und ich habe das Freunden gezeigt und meinte so, guck mal, wie toll, Riesenshow, voll viele Tänzerinnen, guck mal, was die sich überlegt haben, 5 Outfitwechsel. Und dann haben wir so drüber geredet, dass ja eigentlich eine Künstlerin wie Billie Eilish, das ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd, ne? Aber wenn Billie Eilish geht alleine auf die Bühne, gleich großes Stadion, die hat keine Tänzerin, die hat gar nichts, sie ist da komplett alleine, da ist wahrscheinlich nur das Licht und der Hintergrund. Und die füllt das über 2 Stunden alleine ohne Tänzerin. Und das sind dann so Momente, wo ich merke, so na klar ist es wahrscheinlich der leichtere Weg zu sagen, ich stelle mir hier 20 Tänzerinnen hin, ich habe irgendwie 5 Outfits und ich sag dann, guck mal, was für eine tolle Show. Aber eigentlich ist ja wirklich das Talent, das alleine füllen zu können, wo du gar nicht dieses ganze Pipapo brauchst. Das ist aber auch das, was für mich so ein Popstar ausmacht und was dann, glaube ich, auch dieser Reiz ist. Also ich will dann diesen Glamour. Und das ist dann vielleicht das, wo man die Fußballparallele ziehen kann, dass ich mir bewusst bin, dass es einfach so ein bedingungsloses Fansein von mir ist. Ich finde einfach alles geil, was Dua Lipa macht. Und so ist es vielleicht dann auch beim Fußball. Oder ist es daneben?
Ähnlich vielleicht,
so
ja. Also, aber ich muss sagen, wenn man das jetzt auf so ein Live-Konzept überträgt, finde ich ja alle Erlebnisse gut. Ich finde das Erlebnis gut, in Berlin im Zigzag Jazz Club zu sitzen und mir da experimentellen Jazz reinzuziehen, sitzend. Vielleicht auch leicht prätentiös mit dem schweren Rotwein. Finde es aber auch geil, im SO36 zu stehen und mir eine Hardcore-Band anzugucken und ganz eng beieinander und richtig wie früher Konzerte mit ganz eng beieinander und Spucki-Spucki und Bier in die Luft schmeißen. Aber ich finde auch geil und habe auch trotzdem natürlich Konzertkarten für Harry Styles. Das sind alle Erlebnisse.
Ich glaube, man weiß es jetzt halt auch mehr zu schätzen nach den letzten 2 Jahren.
Ja.
Auf eine Art. Und irgendwie kann ich es mir auch gar nicht mehr vorstellen, dass es jemals wieder normal wird. Und ich glaube, es wird aber ganz schnell wieder normal. Ich weiß gar nicht, du bist ja auch jemand, für mich warst du immer ein krasser Live-Künstler. Also ich habe deine Show auch gesehen, in Hamburg war das. Das muss jetzt, glaube ich, 2 Jahre her gewesen. Ist es 2 Jahre her, als ihr in Hamburg gespielt habt mit Materia zusammen?
2019.
Und euer Album gespielt habt, genau. Da habt ihr ja, glaube ich, auch nur so eine Handvoll von großen Shows gespielt. Da war ich so, will ich unbedingt sehen, weil ich nicht weiß, ob ihr das nochmal zu zweit spielt. Und für mich seid ihr so die 2 großen Live-Künstler und irgendwie so die Pop-Rap-Stars meiner Generation. Das wollte ich einfach sehen. So für mich so abgehakt haben, war ich dabei.
Geil.
Aber es klingt jetzt so lieblos. Also gar nicht so, sondern das wollte ich irgendwie miterleben. Und für mich ist das so richtig...
Wir befinden uns ganz kurz schon sehr lange in einer leichten Linkskurve. Und ich frage mich die ganze Zeit, wann hört das aus? Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
Ja. Und ihr habt ja auch Songs, wo man einfach hört, die sind bewusst, also ihr beiden zum Beispiel zusammen, den Song Adrenalin oder so, die sind bewusst auch fürs Live-Spielen da.
Ja.
Weil man einfach weiß oder merkt, ihr habt richtig Bock daran, live zu spielen. Und es gibt ja auch Bands, die gar nicht so sind oder Künstler, die gar nicht so sind, die das vielleicht auch gar nicht so mitdenken beim Schreiben. Und da frage ich mich, hat sich das jetzt vielleicht auch beim Schreibprozess für dieses Album geändert? War dann Corona vielleicht auch auf eine Art befreiend, dass man nicht mehr so diesen Druck hat, das muss jetzt irgendwie in der großen Halle oder im Stadion funktionieren? Also hat man dann vielleicht einen ganz anderen Blick auf die Musik, der so befreiter ist und losgelöster von muss im Radio funktionieren, muss im Stadion funktionieren, sondern ich mache jetzt einfach mal das, was so aus mir rauskommt, oder spielt das gar nicht so eine Rolle?
Es war sogar sehr genauso.
Ja.
Also wir befinden uns ja seit 2020 in einer weltweiten Pandemie.
Ja.
Und ich war Anfang 2020, ich habe ganz viel Familie in New Orleans. Mhm. Und das ist für mich die tollste Stadt der Welt. Und wollte da eigentlich 2 oder 3 Monate einfach Texte schreiben. Also richtig so auf so, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt auch mal aus meinen Alltagsstrukturen raus, ich muss auch mal so ein bisschen nicht verfügbar sein und einfach gucken, was passiert. Und ich glaube, nach 3 Wochen oder so habe ich schon den letzten Flug nach Deutschland reingenommen. Mhm. Das war wirklich so, das ist der letzte Flug und so teuer war der auch. Und dann bin
erstmal Bahn gefahren.
Wäre ich mal mit der Bahn nach New Orleans gefahren. Und dann bin ich gelandet, das war ein Sonntagabend. Die Stadt ganz leer und Montag gab es dann quasi die erste große Pressekonferenz und den ersten Lockdown.
Hm.
Bin auch neulich mal in so alte Chatgruppen zurück und das ist sehr spannend, das kann ich jedem ans Herz legen.
Was man geschrieben hat, ne?
Und so Sätze wie, naja, dann ist das bis Ostern halt so. Wir dachten alle, dass es nur bis Ostern geht. Und ich habe am Anfang auch, wie viele andere, glaube ich, die Entschleunigung total genossen. So. Weil selbst wenn nicht, jedes Jahr ein Casper-Album erscheint oder selbst manchmal nur alle 4 Jahre dann passiert, das ist eine Maschine, die trotzdem immer läuft, so, weil es trotzdem immer Dinge passieren. Wenn die Konzerte so groß werden wie das, was du sagst, dann ist so ein Konzertplan, das Setplan, das Proben, das ist wie ein Album machen. Das dauert auch ein Jahr einfach. Mhm. Und ich war dann irgendwann zum ersten Mal nur Musiker. Ich war nicht irgendwie Person des öffentlichen Lebens, ich war nicht Konzert-Set-Designer, ich war nicht, was alles anfällt, ich könnte es dir jetzt gar nicht sagen. Es fühlt sich auf jeden Fall nicht an, als würden 4 Jahre zwischen meinen Soloalben liegen. Es fühlt sich einfach überhaupt nicht so an. Dann fand ich das ganz toll, nur Musiker zu sein. Morgens aufstehen, in mein kleines buzeliges Arbeitszimmer zu gehen, Kaffee zu trinken und nur Texte zu schreiben und nicht drüber nachzudenken, wie müssen da jetzt 70.000 Leute zu springen, wie muss das im Radio funktionieren, sondern einfach, ich glaube, es sind auch 4 oder 5 Songs, die einfach über 5 Minuten gehen. So ganz antizyklisch zu aktuellen Rap-Songs, sich sehr viel Zeit nehmen. Und ich war ganz selbstbewusst in der Phase so, weil ich mich auch in so einer Interimszeit fühle von mir schon bewusst, dass ich jetzt nicht mehr 25 bin, aber ich bin auch noch nicht 50. Es ist irgendwie so dazwischen. Also ich kann ganz viel mit jungen KünstlerInnen abhängen und fühle mich nicht so richtig alt, also manchmal dann doch schon.
Mhm.
Und fühle mich auch nicht abgehängt von dem, was aktuell groß ist.
Mhm.
Aber irgendwie bin ich auch nicht oder noch nicht, oder es wäre natürlich ein großes Glück, also aufgeschlossen zu Ärztehosen, Ärzte. Grönemeyer. Es ist irgendwie so ganz
noch was dazwischen irgendwie.
Diffus dazwischen. Und ich habe mich jetzt halt gefragt, so, na, was muss ich denn jetzt machen? Also muss ich jetzt Musik machen, die explizit aufs Radio zugeschnitten ist? Kann ich vielleicht auch nicht ganz gut, weil ich mag halt auch düstere Sachen einfach und ich mag melancholische Sachen. Okay, muss ich jetzt 1,30 TikTokable Musik machen? Weißt du, das fände ich jetzt albern. Es gibt ja dieses Steve Buscemi-Meme, wo er so Hello, fellow kids, so dieses Skateboard und der Kappe so schief auf. Und dann so würde ich mich dann fühlen. Und als die Welt dann so stillstand, und ich will das gar nicht glorifizieren, weil ich weiß, dass da ganz viele so Schicksalsschläge so mit einhergehen, so, und dass das auch vielen schwer zugesetzt hat. Aber jetzt nur für mich beruflich hat mich das so ein ganz anderes Selbstbewusstsein, habe ich dann so erlernt auf, ich glaube, meine Stärke ist einfach, dass ich ganz gut eine Geschichte erzählen kann. Und ich glaube, dass meine Stärke auch ist, dass ich guten Text schreiben kann. Und der dann auch gut vielleicht so, vielleicht sogar als Prosa abdruckbar wäre irgendwie. Dass ich glaube, ich kann sehr gut texten. Und dann mache ich so, na dann texte ich jetzt einfach und versuche jetzt nicht irgendwie Radios und FestivalgängerInnen und Social Media UserInnen zu pleasen, sondern im Kern die Leute, die es fasziniert und die es seit ganz vielen Jahren lieben. Und deswegen ist es dann, glaube ich, so eine sehr textige Platte geworden, finde ich.
Ja, ist vielleicht auch das Einzige, was dann, also weil ich stelle mir das auch super schwer vor, in dieser Zeit Musik zu machen. Ich kann es jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, also selbst mir als Journalistin und Moderatorin fiel es schwer. Also du beackerst irgendwie Themen, aber du sitzt die ganze Zeit zu Hause und eigentlich sendest du so für voll viele Leute, aber du bist die ganze Zeit mit dir alleine. Also auch total merkwürdig. Man merkt, man kriegt einen ganz anderen Blick auf seine Arbeit und hinterfragt es komplett anders, auch bei so simplen Sachen wie so, ich glaube, Workflows. Also ich glaube, wir werden ab jetzt viel mehr über 4-Tage-Wochen reden, über Homeoffice wird normaler. Vielleicht wird es auch normaler, dass man wieder drüber spricht, wir brauchen mehr Wohnraum, weil jeder braucht ab jetzt ein Arbeitszimmer, weil die Leute haben vielleicht Bock, im Homeoffice zu arbeiten, ja, aber halt nicht im Wohnzimmer, weil wir jetzt gemerkt haben, dass es doch ganz befreiend ist. Und so klingt es auch für mich die letzten 2 Jahre von dir irgendwie so schön befreiend und auf eine Art so geil gelassen. Du hast einen richtig treffenden Satz gesagt, und zwar Nick Cave, du bist ja großer Fan von dem,
macht
Musik für Menschen, die Nick Cave lieben. Und jetzt im Kontext von dem, was du gerade gesagt hast, machst du dann jetzt vor allem nach den letzten 2 Jahren Musik für Leute, für Fans von Casper, oder? Die deine Musik lieben.
Finde ich schon, ja. Also ich habe ganz lange versucht, mir jeden Hut aufzusetzen und wollte wirklich jeder Mensch pleasen.
Mhm.
Ich wollte dem kultigen Alternativmusik-Fernsehen-Schreiberling beeindrucken. Ich wollte aber auch 1Live beeindrucken und ich wollte aber auch die Coolen, die Uncoolen, die total Stylischen, die spitze Blocknische, aber auch den Mainstream-RTL-Zuschauer. Ich wollte das alles sagen, Mann, ist das geil.
Und klingt so unmöglich.
Und das hat mich zermürbt. Ja, das hat mich knapp 10 Jahre lang in meinem Musikmachen so absolut zermürbt.
Ja.
Und da ist so ein Groschen gefallen über meine Nick Cave-Hörerei, sag ich mal. Und ich bin so ganz tief in so eine andere Band eingetaucht, die heißen The Grateful Dead, ist so ganz kultig, so ganz alte, hippie, psychedelische Musik. Und die haben so ganz eine ganz dedicated Fanbase einfach. Und der Jerry Garcia hat über die Grateful Dead mal gesagt, die auch Stadien füllen, der meint, die Grateful Dead ist wie Lakritz. Nicht jeder mag Lakritz, aber die Leute, die Lakritz mögen, die lieben Lakritz and won't shut up about it. So ist die Grateful Dead. Und dann war ich so finde ich das für mich auch. Es gibt viele Leute, die finden meine Stimme anstrengend. Es gibt Leute, die finden mich als Person anstrengend. Es gibt Leute, die finden meine Musik zu verkopft. Es gibt Leute, die können damit nichts anfangen. Aber die was damit anfangen können, denen bedeutet das so viel. Und das ist doch viel schöner, als zu versuchen, andere Leute zu überreden, meine Sachen gut zu finden, als nicht einfach das, was ich gut kann, im Kern für die Leute zu machen, die es lieben. Und das fühlt sich so viel freier an. Ich fühle mich auch seitdem so viel leichter irgendwie.
Ist das auch was dann mit dem Alter kommt? Ohne jetzt sich als alt abstempeln zu wollen, sondern so eine Gelassenheit, die man vielleicht auch bekommt, wenn man schon richtig viel gesehen und erlebt hat. Weil du warst schon auf dem absoluten Höhepunkt deiner Karriere. Du hast alles mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Und jetzt kann man vielleicht so ein bisschen auf die letzten Jahre zurückblicken und irgendwie sich so seine Erkenntnisse daraus ziehen. Und wir leben ja auch, das klingt immer so oberflächlich. Ich weiß auch nicht, wie man es anders ausdrücken soll, aber wir leben ja tatsächlich in einer Zeit, wo ich das Gefühl habe, auch bei Gen Z, also bei den aktuellen Kids, ich weiß, es ist besonders krass, wo alle immer gleicher werden wollen und eigentlich niemand mehr so genau auf das mit dem Lakritz Bock hat. Niemand will Lakritz sein, sondern alle wollen vielleicht die Haribo-Gummibärchen sein oder
alle
was auch immer.
Alle wollen Gummibärchen sein.
Ja, und da, also ich merke das auch bei mir selber, dass ich mich selbst dabei ertappe und merke, es ist voll schwer dazu zu stehen, dass man vielleicht eine Lakritz ist, weil du halt nur an Leuten vorbei swipes, die perfekt sind, die gleich sind, die sind alle schön, die sind alle unterhaltsam, die sind alle mega erfolgreich und ecken nicht an und sind nie mal cringe oder so. Was auch immer, all diese Sachen, die dann vielleicht als uncool gelten oder so. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Sache ist, die im Alter kommt, dass man vielleicht so eine Gelassenheit hat und sagt, ja, das muss ich aber auch alles gar nicht mehr haben.
Aber es ist sicher, also es klingt jetzt natürlich, als wäre ich Ende 50, aber es ist vielleicht schon eine Art Altersmilde. Vielleicht setzt das Essen schneller an als früher. Ne? Oder vielleicht ist das Haar auch nicht mehr ganz so voll wie früher. So, ne? Und dann, okay, was mache ich denn jetzt? So optimiere ich das jetzt?
Ja.
Also, ne? Und dann habe ich so, nee, scheiß drauf, ich bin halt, werde halt 40. Mhm. Das ist doch ganz normal. Und irgendwie geht da so eine tolle Gelassenheit einher. Ich hatte auch herrliche, wo ich eine Zeit lang dann auch dachte, so, oh Mann, ich möchte mich Social Media gar nicht mehr aussetzen, weil ich finde das irgendwie dann doch so total invasiv. Mhm. Und ich finde es auch irgendwie ganz, ganz toxisch, wie sich die ganze Zeit verglichen und bewertet und skaliert wird irgendwie, ne? Und ich hatte aber, seit mir irgendwie alles scheißegal ist, hatte ich tolle Momente. Ich hatte vor ein paar Tagen so einen tollen Internet-Moment, wo dann irgend so ein Twitter, ich sag mal in Anführungsstrichen, Troll geschrieben hat, so Casper bei Worldwide Wohnzimmer, das ist so ein funny Quiz-Format, cringigste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Dann habe ich es retweetet und drüber geschrieben, ey Leute, ich habe nie was anderes behauptet, schaut's euch an. Herz-Emoji. Der gleiche Account darunter kommentiert, Legende.
Iconic. Geil.
Und so ist es halt. Ja, so, ne? Dann schreibt einer unter ein Bild, so, dass dem seine hängengebliebene Mode nicht selber peinlich ist. Dann antwortest du drauf, so, ja, das sagt meine Frau jeden Tag. Mhm. So, und das finde ich einfach irgendwie geil. Weil es gibt so ein
Meme, das hat Jamila Jamil, das ist eine ganz große Moderatorin aus Großbritannien, gepostet, die sich auch so voll viel mit Mental Health und so auseinandersetzt. Und das sind so genau ihre Themen. Das hat sie letztens gepostet. Das ist so eine Kuh, die am ist jetzt mega geil, so einen Gag nachzuerzählen. Egal, ich bin schon mittendrin. Ja. Es ist zu spät. Die am Strand steht und das sieht halt so aus, als würde die Kuh so in die Ferne gucken und das ist ein komplett weirdes Foto. Man fragt sich, wie ist es entstanden und da steht so ganz groß drüber, embrace the cringe. Und das finde ich so, also das quasi...
Das kenne ich.
Ja.
Das kenne ich.
Ja, und ich finde, das...
Das wurde nämlich da drunter sogar gepostet.
Wirklich?
Ja.
Ja, und das bringt das so ein bisschen auf den Punkt, so ja, dann ist das jetzt halt peinlich von mir oder dann empfinden das jetzt halt Leute als peinlich. Und ich finde das so... Ich finde das irgendwie schön, wie du das ausdrückst, weil wir ja eigentlich immer alle immer jünger werden wollen und immer cooler und immer so ganz nah am heißesten Scheiß und am wenigsten so stören wollen. Und das, finde ich, ist so ein schöner Ausblick aufs Leben, zu sagen, nee, vielleicht bin ich dann einfach irgendwann so komplett cool mit, wie ich bin und will mich gar nicht anpassen. Und ich finde das total erstrebenswert. Weißt du, wie ich meine?
Aber es war für mich auch in der Pandemie, in dieser Zeit, wo man viel Reflexionszeit auch hatte. Jetzt wird's aber richtig auch heavy-mäßig. Aber ich habe auch ganz viel so in mich selbst reingehorcht. Ne? Und dann ist mir aufgefallen, ich habe einen sehr zynischen, sehr sarkastischen Humor. Mhm. Sehr dark, alles immer sehr... wie soll ich sagen? Ja, sarkastisch und zynisch ist eigentlich schon das Richtige gesagt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so für mich... was will ich denn sein? Und da war ich so, das will ich gar nicht sein. Und habe dann ganz aktiv dran gearbeitet, dass ich nicht mehr so salzig bin, dass ich nicht mehr so sarkastisch, dass ich nicht mehr so zynisch bin, dass ich versuchen will, das Positive in Dingen zu sehen und dass ich viel an meiner Kommunikation auch arbeiten will, wie ich Sachen sage. So. Und habe auch ganz lang so ein Post-it so über meinem Arbeitsplatz gehabt, be kind. Und ich finde es viel erstrebenswerter, dass wenn man einen Raum verlässt, dass die Leute sagen so, Mann, der war so zuvorkommend und irgendwie liebenswürdig oder nur offen, als der Coolste im Raum zu sein. Dieses, und das finde ich ist oft das, was du auch vorhin meintest, wenn man jetzt so auf die Gleichschaltung der Musik und der Kultur, alle sind damit beschäftigt, so angestrengt cool zu sein. Und es ist doch witzig, wenn man einfach aus einer Bananenschale mal ausrutscht und dann muss man selber drüber lachen können. Und und ich finde es auch cool, für eine ältere Person in der Bahn aufzustehen. Ich finde es auch cool, jemanden zu fragen, wie spricht man deinen Namen eigentlich richtig aus? Ich möchte deinen Namen richtig aussprechen. So. Und das habe ich aber bei mir dann auch in dem gleichen Zuge dann für mich auch gelernt. Mein Leben lang in Deutschland haben die Leute meinen Nachnamen falsch ausgesprochen. Und ich bin schon dazu übergegangen, das jetzt zu berichtigen. So. Weil ich denke so, das ist irgendwie, das geht beidseitig. Man, jetzt sind wir auch richtig deep geworden nochmal. Das ist so herrlich.
Also von dem Namensthema kann ich auch ein Liedchen singen, auf jeden Fall.
Ja, aber so, dass ich dann einfach, ja, vielleicht ist es Alter, vielleicht ist es Zeit zum Reflektieren, dass man nicht fünf Bälle gleichzeitig in der Luft jongliert. Und vielleicht ist es auch wenn die Diskussionen manchmal sehr laut und sehr harsch geführt werden, finde ich, befinden wir uns doch in so einer sozial tollen Zeit, wo man versucht, empathischer zu sein.
Ja, auch dieses so Klischee von, was ja anfangs zu Corona so oft gesagt wurde, ja, man muss dann Krisen als Chance sehen. Und dann denkt man sich so, ja, hier sterben gerade voll viele Leute, wir sitzen alle zu Hause rum, alle haben Depressionen, was soll man daran jetzt als Chance sehen? Danke für gar nichts. Und das, das hast du, glaube ich, gerade ganz gut untermalt mit dem, naja, ein paar positive Effekte hat das dann vielleicht doch, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in der Branche arbeitet, in der Musikbranche oder in der Medienbranche, die halt so schnelllebig ist, mal die Zeit zu haben, überhaupt solche Sachen zu reflektieren. Und zum Thema Reflektieren, du hast gesagt, du willst nie wieder so berühmt sein wie zwischen 2010 und 2015.
Wurde natürlich nochmal gut verschlagzeilisiert.
Ja, ist das so? Wurde es verschlagzeilisiert?
Aber im Kern ist es so, dass ich, glaube ich, auch in den letzten 2-3 Jahren überhaupt erstmal Zeit hatte, die Zeit zwischen 2010 und 2017 überhaupt zu verarbeiten, weil da sind teilweise täglich so viele aufregende Sachen gleichzeitig passiert. Und aber auch viel, wo ich vielleicht immer gesagt habe, so, na, das ist jetzt halt so. Mhm. Wo ich aber jetzt mir eher zugestehe zu sagen so, nee, ich habe einfach jahrelang unter einem extremen Dauerstress gestanden. Und der Stress ist jetzt nicht weniger. Ich glaube, ich kann dem jetzt nur besser entgegenstehen und ich kann besser kommunizieren, wenn mir was zu viel wird. Das konnte ich vielleicht einfach ganz lange nicht. Und lerne ich jetzt erst zu sagen so, stopp jetzt, brauche ich jetzt mal kurz eine Zeit für mich. Und dann, ne? Aber da haben ja durchgehend einfach auch Fans vor unserer Wohnung gecampt. Es gab extreme invasive Eingriffe in meine Privatsphäre. Es gab Stalking-Attacken, weiß ich jetzt nicht, wie man es richtiger ausdrückt. Es gab, ich will nur irgendwo kurz Schuhe kaufen, muss hinten durchs Lager raus. Und das ist alles toll. Das ist alles, wovon ich mit 4, 12, 13 früher wahrscheinlich geträumt habe, wenn ich irgendwie Prince Songs im Spiegel nachgesungen habe oder so. Das ist alles, wovon ich geträumt habe. So. Und es war aber trotzdem dann doch, und jeder oder jede, die zu der Zeit auf einem Casper-Konzert, wird auch wissen, was da für eine Hysterie war. Das war Beatlemania in Mini irgendwie. Und das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Und was ich damit eigentlich meinte, ich glaube, ich bin genauso berühmt. Aber es ist, dass vielleicht viele ZuhörerInnen oder AnhängerInnen meiner Bubble oder wie auch immer man das sagen will, die zu der Zeit 13 waren und vielleicht nicht drüber nachgedacht haben, wie invasiv das ist, die sind jetzt einfach 25, 26 und ich bekomme immer noch ähnlich viel Zuspruch, aber es ist oft einfach ein Kellner oder eine Kellnerin, man ist fertig mit dem Essen, sagt so, hey, ich wollte beim Essen nicht stören, ich wollte nur sagen, wie viel deine Musik mir bedeutet. Ja. Dass man so, Mann, das freut mich.
Ja, ist was anderes, als wenn die vor dem Restaurant stehen und dich da direkt abfangen, wenn du rausgehst und alle ausrasten und umschreien wahrscheinlich als so.
Und es gab eine Zeit, da war die Liebe ganz unreflektiert groß und der Hass ganz unreflektiert groß. Also sowohl irgendwo zwischen Leute besänftigen, zitternd, weinen, kriegen kein Wort mehr raus, alles gut, alles gut, alles gut, komm, hey, was, ne? Oder Leute, die einem einfach ungefragt ins Gesicht brüllen, dass man sich wieder in sein Dorf verpissen soll. Und das geht nicht.
Das waren dann auch Leute, also
auf offener Straße.
Zusammen mit, ach so, okay.
Auf offener Straße. Also es gab so auf offener Straße Kniefall vor Glück und Wutanfall vor Hass. Und
boah, das aber
20 Mal die Minute.
Und das waren dann, also die dann so negativ waren, das waren dann Leute, die sich gestört haben daran, dass du dann vielleicht irgendwie emotionalere Texte hattest oder dich irgendwie dass du dieses Softie-Image hattest oder fanden, warum? Also
ich habe mich immer gefragt, warum so viele alte Männer das so erzürnt hat und das so viel Zeit deren Tages auf sich genommen hat, darüber zu diskutieren, wie eng meine Hose oder wie lang meine Haare sind. Das hat damals schon meinen Gedankenraum gesprengt.
Und das heißt, das waren dann ältere Leute eher und nicht so
alles.
Die Kids?
Die Liebe war jedes Alter, jede Klasse und der Hass war jedes Alter, jede Klasse. So. Aber es war einfach viel. Und ich glaube, das ist jetzt einfach auf so einem, weil es einfach sanfter im Umgang und besser in der Kommunikation. So, ey, in Bielefeld, ich sitze in einem Café und im Vorbeigehen gibt einem einfach einer eine Faust und ist so, Mann, geil. Oder man sitzt irgendwo in einem Café und man trinkt ein Bierchen und kommt ins Gespräch mit Leuten und am Ende sagt wer so, Mann, deine Musik fand ich nie gut, aber es war irgendwie jetzt witziger Abend. Übrigens, wo wir so Bahn fahren, ne?
Ja.
Es gibt so ganz viele Leute, die ich kenne, die so viel Bahn fahren, viel fliegen oder so alleine in Cafés gehen. Und die kommen dann immer ins Gespräch mit SitznachbarInnen.
Mhm.
Das passiert mir nicht.
Weil die Leute Angst haben, dich anzusprechen, dich erkennen?
Gar nicht, Casper, komplett ausgeklammert.
Ach so.
Ich frage mich immer, ob ich einfach Resting Bitch Face habe oder so.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Bist du so eine Person, wenn du dich ins Flugzeug setzt oder in die Bahn und dann ist man irgendwann so, und du, was machst du?
Also ich glaube, ich bin da ein bisschen speziell. Ich muss sagen, wir haben vorhin schon kurz, bevor die Mikros an waren, darüber geredet, dass wir beide Drinnis sind.
Ja.
Und ich glaube, also ich bin natürlich so ein bisschen beides, weil ich bin auch sehr, sehr extrovertiert, sonst würde ich das hier jetzt gerade nicht mit dir machen, dann könnte ich meinen ganzen Job nicht machen. Aber ich habe auf jeden Fall auch Momente, in denen ich einfach gerne alleine bin und daraus, also für mich ist meine Drinni beziehungsweise / introvertiert Definition, man zieht Kraft daraus, entweder mit vielen Menschen zu sein oder vielleicht irgendwie nur mit seinen Allerliebsten zu sein. Es gibt ja diese Freunde, die haben wir alle, die jeden Abend mit jemand anderem verabredet sind und denen das voll viel Energie gibt. Mir saugt das Energie, vielleicht auch, weil genau das mein Job ist und ich das schon den ganzen Tag mache. So. Und deswegen, wenn ich dann Bahn fahre oder, keine Ahnung, irgendwie im Café sitze oder was auch immer, dann sind das Momente, wo ich ehrlich gesagt nicht so gerne ins Gespräch kommen will mit fremden Menschen, weil dann, also so Bahnfahren ist für mich, ich finde es auch gerade total schön, wir haben wirklich das erste Mal seit Wochen richtig schönes Wetter, es ist richtig geil, ist für mich irgendwie dann so ein Moment für mich und irgendwie am Handy hängen, TikToks angucken, Serien schauen, irgendwie in einer Woche, in der super viel los ist, wo man vielleicht auch zu einem Termin fährt, wo man aufgeregt ist, weil man irgendeinen großen Job hat, weil es irgendein schweres Thema ist, wo ich irgendwen interviewen muss oder so, denke ich mir so, das ist jetzt so meine Zeit für mich und wenn mich dann jemand anquatscht, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja, vielleicht strahle ich das dann auch so aus, weil ich 100% unterschrieben.
Ja.
Find aber auch, Reisen ist arbeitsfreie Zeit.
Mhm.
Also.
Auch wenn es eine Berufsreise ist?
Auch wenn es eine Berufsreise ist. Das ist ja das, was ich zum Beispiel an einer Flugreise dann doch irgendwie liebe. Man ist unerreichbar.
Auch so in der Bahn, wenn Leute fragen, wollen wir kurz telefonieren, dann bin ich so, nee, bin in der Bahn. Weil ich finde das finde ich zum Beispiel
und
mega unangenehm.
Das gilt universell als Ausrede, ne?
Ja.
Sorry, bin in der Bahn, meld mich später.
Vielleicht sollte man das sonst einfach häufiger sagen, wenn man keine Lust auf Telefonieren hat. Bin in der Bahn.
Und ich habe ja seit mehr als 10 Jahren meine Challenge mit mir selbst am Laufen, will immer 30 Bücher im Jahr lesen.
Ah, okay.
Hab's noch nie geschafft.
Noch nie?
Noch nie. Letztes Jahr 22. Das war schon großer Aufreger im Hause Griffey.
Mhm.
22
war der Highscore quasi?
Das ist der Highscore.
Okay.
22. Was ja eigentlich lachhaft wenig ist.
Nö, ich finde das gut. Also ich habe letztes Jahr nicht 22 Bücher gelesen. Ich wüsste nicht wie viele, aber es sind sicher nicht 22. Ganz sicher nicht. 100% nicht. Ich finde das bei Büchern, sorry, muss ich kurz anmerken, das geht mir richtig auf den Sack, wenn Leute da so einen akademischen Wettbewerb draus machen, dass du jetzt irgendwie der gebildetste oder klügste oder belesenste, feuilletonistischste Mensch bist, weil du so viel gelesen hast. Also wenn du, weißt du, wie ich meine?
Nee, ich zelebriere ja Quatsch.
Ja.
Also bei mir entweder Biografie.
Weil du sagst, lachach wenig, meine ich.
Ja. Mhm. Nee, ich meine das gar nicht so, weil ich so besonders schlau sein will, sondern ich finde, man hat verlernt, gelangweilt zu sein. Und ich sehne mich danach, gelangweilt zu sein.
Mhm.
Irgendwie. Und ich kann mich sehr gut dran erinnern, mit 14 ein ganzes Wochenende zu Hause gelegen zu haben, zu Tode gelangweilt, nichts im Fernsehen, nichts zu tun, mehrfach am Tag zu meiner Mutter runter und mir ist so langweilig. Ja, geh doch mal da oder? Nee. Und irgendwie ist das ja dann doch, irgendwie ist es ja eine tolle Zeit, wenn man einfach gelangweilt ist.
Also ich glaube, ich hatte in den letzten 2 Jahren schon auch Langeweile auf jeden Fall.
Ja, nee, aber man ist dann so, sobald man 2 Sekunden gelangweilt ist, dann gehst du wahrscheinlich in deine TikTok-Spirale rein.
Ja.
Und ich habe dann, ich hatte eine gute Zeit in der Pandemie, wo ich meine Screentime bewusst auf unter eine Stunde gehalten habe.
Mhm.
Ich glaube, das nächste, also ich will einfach nicht mehr so viel am Telefon sein. Ich versuche das aktiv, aber irgendwie ist es dann jetzt auch so, ich bringe gerade eine Platte raus und es schreiben die ganze Zeit Leute im Internet irgendwas über mich. Das ist wie, alle anderen Kinder am Schulhof reden die ganze Zeit über mich und ich will aber natürlich wissen, was die reden.
Mhm, natürlich.
So, ne?
Ist ja klar.
Und Bahn ist für mich Lesen.
Mhm.
Fliegen witzigerweise nicht. lange Autofahrt für mich witzigerweise auch nicht. Aber
nee,
Bahn ist
schlecht auch. Fliegen, finde ich, wird einem auch manchmal ein bisschen schlecht, ja.
Das hier ist
Bahn
zum Beispiel ein ganz
wirklich
herrliches
perfekt zum Lesen. Hast
Leselicht.
Recht.
Das ja. ist, so ja. wie das Wetter heute ist, das ja. ist das herrlichste Leselicht.
Ja, hast recht. Ja, und das meinte ich vorhin mit Main-Character-Moment. Für mich ist das so dieses, kennst du dieses Main-Character-Meme?
Ja.
Dass man so in der Bahn sitzt und so rausguckt und sich so denkt so, ach, ich habe gerade so diesen Moment mit mir ganz alleine und das finde ich irgendwie, empfinde ich als total entspannt und deswegen liebe ich Bahnfahren irgendwie sehr. Aber du, nochmal zurück zu diesem, zu dieser Zeit, was meinst du, 2010 bis 2015, bedeutet es, dass du diesen Stress, den du in der Zeit hattest, dass der jetzt erst auch vielleicht durch Corona und die zwei Jahre, dass du das so, dass sich das so, dass du es jetzt so richtig erst verarbeitet hast oder wieso wird das jetzt gerade nochmal so Thema?
Ich glaube, ich kann das einfach jetzt besser einsortieren. So, dass man eine Zeit lang war man wütend auf die Privatsphäre, die einem genommen wurde. Oder gestresst über die Termine, die ich wahrnehmen musste.
Mhm.
Oder.
Mhm.
Und irgendwie jetzt einfach einsortiert. Das war halt einfach wie, kennst du so, jeder hat doch in der Küche so, ich nenne es immer die Scheiße-Schublade, wo einfach man alles reingeschmissen wird und dann ist da eine Glühbirne und
Batterien,
ein Edding ohne Kappe und vier Batterien und auch, man hat da auch immer Schlüssel drin, wo man nicht weiß, wo die hingehören.
Ja, und man denkt sich aber, wenn ich irgendwann aus dieser Wohnung ausziehe, dann will irgendjemand diesen Schlüssel und ich weiß nicht, ja.
Und ich habe einfach mal die Scheiße-Schublade aufgemacht.
Ja.
Und das ist irgendwie toll. Eine Zeit lang hatte ich ein Problem irgendwie, ich habe das für mich, weil ich weiß nicht, was der richtige Begriff dafür ist, ob es einen dafür gibt, aber eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, ich habe es für mich immer so toxische Produktivität genannt, weil ich einfach sehr lange brauche, um Gedanken einzusortieren. Brauche auch oft, sagen wir mal, es gibt einen Shitstorm oder so und es wird verlangt, da sagt man jetzt was zu, ich brauche da vielleicht eine Woche oder zwei, vielleicht brauche ich sogar ein halbes Jahr dafür, bis ich weiß, was genau meine richtigen Worte dazu sind.
Hm.
Weißt du, ich meine?
Ja, voll, was ja auch gerade jetzt, wo ja gar kein Raum gerade in dieser Zeit dafür da ist, mal so zwei Wochen nachzudenken, weil der Shitstorm ist heute und wenn du morgen nichts dazu gesagt hast, dann rasten alle komplett aus und sind so, das ist so ignorant, warum sagt er nichts und du bist so, ich denke noch nach.
Aber so ist es bei meiner Musik auch. So, ich habe dann vielleicht eine Idee für einen Song und dann brauche ich aber eine Woche oder zwei, bis ich überhaupt so, ah, okay, das ist so, ne? Ich brauche irgendwie, ich bin zu verkopft in meiner eigenen Arbeit. Nicht zu verkopft, generell verkopft, sage ich einfach.
Mhm.
Und eine Zeit lang war es aber so, dann Instagram aufgemacht oder Twitter oder egal was und dann die Storys dann so, diese KünstlerInnen haben einfach drei Alben in einem Jahr oder die sind schon wieder im Studio und dann immer diese Wir-schlafen-nicht-Mentalität und dieses Vampirleben, was man scheinbar als Rap-KünstlerIn führen muss und ich war immer so, oh, krass, ich kann das nicht, das hat mich richtig erdrückt und gar nicht lästerlich. So, ich finde, das ist eine ganz große Kunst, wenn man so einen großen Output hat. So. Und ich hat lang für mich gebraucht, für mich zu akzeptieren, ich kann das halt nicht so schnell.
Hm.
Ich brauche einfach mehr Zeit.
Mhm.
Weil natürlich auch dann tritt einfach der Spotify-Besitzer und sagt so, ja, diese ganzen Bands und Acts, die drei Jahre für ein Album brauchen.
Geil. Wir sind beide Lieblingsgast und kriegen ein Stück
Schokolade.
Die sollen
sich nicht so anstellen, die müssen halt mehr releasen.
Ja.
Ich war so, oh, fuck. Und das hat für mich lange gebraucht.
Auch da war so wieder so ein bisschen dieses Ding, dass man so einen Zustand hat, von dem so ausgegangen wird, das ist der Optimalzustand, der uns irgendwie übers Internet transportiert wird, egal in welchem Fall, ob es jetzt ist, wie dein Körper aussieht, wie viel du arbeitest, wie du Karriere machst oder wie du als Rapper zu sein hast. Und dann gibt's also wieder dieses, alle gleichen sich immer mehr an, weil alle so sehr unter Druck sind und man denkt so, man muss dieses eine perfekte Ding sein. Und das finde ich voll interessant, dass man das nicht nur als Normie-Mensch hat mit seinem Normie-Leben, sondern auch wenn du irgendwie ein Rapstar bist, dass du denkst, ich muss eigentlich das so machen wie alle anderen Rapper.
Ja, klar.
Und ich muss doch eigentlich so der, aber was ja eigentlich Schwachsinn ist, weil wenn wir uns so unsere Lieblingsmusiker angucken, dann sind die ja auch, also wir haben vorhin über Billie Eilish und Dua Lipa geredet, so komplett unterschiedlich und ich will ja nicht, dass die beide genau gleich sind.
Ja.
Und auf dem Album rappst du ja auch, ich hoffe, ich zitiere es richtig, ich habe heute noch drüber nachgedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mache oder so.
Ja.
Und das ist auch was ich immer sehr mit dir so assoziiert habe, dieses irgendwie Verkopfte, was auch gerade deinen Texten, glaube ich, so stark macht und was dich auch als Künstler total ausmacht. Und das, finde ich, widerspricht sich dann fast ein bisschen mit dieser Gelassenheit, die du eigentlich jetzt ausstrahlst. Also, dass du sagst, einerseits hat Corona dazu geführt, dass ich mir diesen ganzen Druck, dass ich da mal loskommen konnte von, irgendwie, dass ich jetzt den krassesten neuen Rap-Trend mitmachen muss oder was auch immer, oder dass es so oder so sein muss oder dass es im Stadion funktionieren muss, aber andererseits auch trotzdem diese sehr verkopfte Seite zu haben, die ja wahrscheinlich auch nicht weggeht. Und du, glaube ich, auch in der Vergangenheit hast du, glaube ich, auch schon mal ein Album verschoben, weil du dann nicht richtig zufrieden damit warst und so. Ist es jetzt weg, diese verkopfte Seite? Wahrscheinlich nicht, oder? Also wahrscheinlich existiert es immer noch parallel zueinander? Oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist
eher eine Akzeptanz. Also so, ich glaube, also ich habe ja seit ich denken kann, auch immer mit so Phasen, so wo ich mental, gesundheitlich, wo es mir da einfach nicht gut ging. Und das kommt und geht in Phasen. Und ich habe immer gedacht, dass ich mit diesen Phasen, die ich habe, nicht gut bin. Dass ich irgendwie kaputt bin. Dass da irgendwas an mir ist, was ich rausschneiden muss, was ich eliminieren muss, weil das nicht gut ist. Und ich komme halt auch, ich bin halt auch 80er, 90er, Nuller groß geworden, wo auch, da hat man Therapie verheimlicht. Das war eine Schwäche, da hat man auch nicht drüber geredet. Wenn man irgendwie in einer Familie hatte, der zur Therapie gegangen ist, oh mein Gott, was, wenn die Nachbarn das erfahren? So, das ist die Zeit, aus der ich komme. So. Und habe einfach gelernt, dass es ein Teil von mir ist, wo ich meinen Weg mitfinden muss, mit umzugehen irgendwie. Und dieses, das alles nicht mehr so bekämpfen und das alles nicht mehr so schlimm zu finden, wie ich selber bin. Das führt einfach so, ich habe heute wieder dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mache. Das ist ja eher eine Feststellung, so als Krieg dagegen oder so ein Struggle dagegen. So. Und das ist irgendwie so, finde ich das gerade ganz schön, wo ich gerade stehe, mit so einer
eine Akzeptanz irgendwie, ne?
Akzeptanz. Also natürlich gibt es Sachen an mir, die zum Kotzen sind. Und jeder hat Unarten oder schlechte Eigenschaften. So. Aber so, das mit sich in eins zu bringen, das ist dann, glaube ich, ein schöner Moment.
Und hast du trotzdem, wenn du jetzt sagst, da ist jetzt viel mehr Akzeptanz da, eine Gelassenheit, eine Gesetteltheit in der Position, in meinem privaten und beruflichen Leben, und ich mache jetzt, worauf ich einfach Bock habe. Ich will jetzt einfach ein Künstler sein und ich guck mal, was da musikalisch bei rauskommt. Und ich guck mal, wie es ankommt. Vielleicht machst du ja auch in 2 Jahren wieder eine Hinterlandplatte.
Vielleicht,
Hast du trotzdem dann Momente, wo du denkst, aber ich will auch nicht, ich habe dann schon auch Angst, vergessen zu werden. Oder holt dich das dann auch ein? Sowas?
Natürlich. Ja. Ich glaube, so als Künstler oder Künstlerin ist man eine narzisstische, verletzliche Seele und man will beklatscht werden. Und das ist, ob du Journalistin, Moderatorin bist oder ich Musiker oder BalletttänzerInnen oder MalerInnen. Jede Form von Kunst ist, glaube ich, da wohnt was ganz Narzisstisches inne und aber auch was ganz Verletzliches. So, ne? So vielleicht auch so Schildkröte als Metapher. So, ne? So, es wirkt von außen wie so ein Panzer, aber eigentlich.
Was für ein Sternzeichen bist du?
Das fangen wir jetzt aber nicht an.
Nee. Bist du zufällig Sternzeichen Krebs?
Ich bin Waage.
Okay, gut. Nee, wir lassen's.
Kann immer jedes Gespräch von jeder Seite betrachten und das treibt auch viele Leute zu Weißglut, weil ich dann oft auch, wenn alle sich einschießen auf das war scheiße von dieser Person, ich sage, aber aus der Sicht, ich kann das schon verstehen, dass die das so aufgefasst haben.
Ja.
Jetzt hör auf!
Ich musste wegen Schildkröte an Sternzeichen und Krebs denken, weil Krebs genau dieses Sternzeichen ist mit dem, ich glaube gar nicht an Sternzeichen, aber ich finde die als Metaphern manchmal ganz geil, weil Krebs ist für mich so das ultimative Drinni-Sternzeichen. Du bist nämlich immer in deiner Krebsschale bei deiner Familie und krebst dich da rein und bist aber draußen am Strand und hast irgendwie ein gutes Leben. Aber du bist sehr nah am Wasser auch gebaut.
Aber man muss sagen, Waage, so sehr ich diesen ganzen Astronomie Gastronomie Hype, so sehr ich das irgendwie seltsam finde, will niemanden vor den Kopf stoßen, das finde nur ich, Subjekt Benjamin, irgendwie so geht mir das auf den Keks, weil ich auch in meinem erweiterten Freundeskreis Leute habe, die sagen so, ich habe eine tolle Person kennengelernt, wir hatten 5 großartige Dates, aber wir können einfach nicht zusammen sein, weil der ist so,
komm,
und da hört es dann auf.
Nee, das geht nicht.
So,
nee.
Aber habe ich.
Ja,
hab ich,
ja, ja.
So, ich bin schon eine richtige Waage. Ich habe schon einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, ich habe ein riesen Harmoniebedürfnis, ich habe bin schon irgendwie auch ein People-Pleaser doch irgendwo. Ja, kann vieles aus vielerlei Sichtweisen betrachten. Mhm. Und ich glaube, ich bin sowohl sehr mit meiner maskulinen als auch mit meiner femininen Seite im Einklang. Und also es
ist passt, das ein Wagendings?
Das passt schon irgendwie.
Maskulin
so.
Und feminin?
Das ist so, das habe ich mal irgendwo gelesen.
Das stand mal im Internet, dann ist das so. Aber das finde ich gut mit dem Maskulin, dass du das gerade noch ansprichst, weil das habe ich, das kam mir vorhin noch als Gedanke, wo du meintest, dass du sowohl sehr positive als auch sehr negatives Feedback damals bekommen hast, so auch auf der Straße und so krasse Reaktionen. Und das ist zum Beispiel was, weil du sagst, dass diese Zeit, dass die jetzt erst so richtig reflektiert wird und dass es vielleicht irgendwie einen Moment brauchte. Wenn ich an die Zeit denke, wo ich XOXO gehört habe. Damals, ich hatte einen kleinen roten MP3-Player, der hatte ganz wenig Speicherplatz. Ich weiß im Nachhinein nicht mehr, wie viel, aber man musste immer andere Alben löschen.
Hatte ich auch. Hatte
so
ich
geil. Auch. Alle anderen hatten einen iPod, ich hatte einen MP3-Player.
Ich auch immer.
Wirklich? Ja, und beim iPod hattest du auf jeden Fall mehr Speicherplatz und deswegen wollte ich eigentlich einen iPod haben und so. Und natürlich, weil die cool waren.
Und im Nachhinein?
Ja.
Ich hatte immer diese billig MP3-Player, immer für einen Zehner oder so. Ja. Ich habe mir so viele davon gekauft. Mhm. Oder kaufen lassen oder weiß der Teufel was, dass im Endeffekt billiger gewesen wäre, einmal das teure Ding zu kaufen.
Ja, ist ja oft so im Leben. Ja, und jedenfalls hatte ich diesen kleinen MP3-Player. Das war noch eine Zeit, wo man sich entweder die Alben illegal gezogen hat oder, was ich gemacht habe, in die Bibliothek zu gehen und die CDs dort auszuleihen. Und dann, ich war so Bibliotheks-Nerd und ich hatte immer direkt auf dem Schirm, wo die guten CDs sind. Und die waren dann natürlich aber immer ausgeliehen. Zum Beispiel, ich war ganz lange heiß auf die Pink-CD oder irgendwie sowas. Und dann musste man so richtig so immer gucken, bis wann die ausgeliehen ist und dann an dem Tag in der Bibliothek da stramm stehen und hoffen, dass die heute abgegeben wird, dass du die dann noch kriegst. Naja, das Anekdote dazu.
Genial.
Das war die Zeit, wo ich auch die XOXO-Platte auf meinem kleinen roten MP3-Player hatte. Und ich weiß noch genau, wo ich die das erste Mal gehört habe, auf dem Weg zur Schule. Und ich finde das so interessant, weil mit den Interviews, die du jetzt zu der Platte gegeben hast, habe ich die Zeit selber nochmal ganz anders reflektiert, weil ich mich selber jetzt im Nachhinein dabei ertappt habe, wie ich damals auch dachte, boah, schon sehr gefühlvoll und sehr emotional. Und das war, glaube ich, eine Zeit, wo ich irgendwie dachte, ich müsste so tough sein und wo Rap auch so tough war und ich auch Rap gehört habe und
Berlin
dachte
Rap.
So, ich bin in Berlin aufgewachsen und so und das war eigentlich nichts Erstrebenswertes, weich zu sein und seine Gefühle zu zeigen und so, ist ja eigentlich immer noch gesellschaftlich nicht wirklich erstrebenswert. Jeder soll ja tough sein und irgendwie...
Finde ich nicht.
So, genau, mittlerweile sehe ich das auch anders, aber es wird ja immer noch als Schwäche quasi gesellschaftlich...
Findest du, dass das gerade so ist? Finde ich nicht.
Ich glaube, es öffnet sich gerade, aber trotzdem alleine so wie krass Mental Health tabuisiert ist, allein auch wie das gesetzlich alles ist und so, glaube ich schon, dass wir als Gesellschaft noch große Schritte gehen können mit das nicht mehr als Schwäche quasi abzustempeln, irgendwie zum Beispiel.
Aber es war noch nie so groß im Gespräch wie jetzt.
Das stimmt, das stimmt.
Und das ist schon mal ein erster guter Schritt.
Viel, und das ist
auch
genau
das, der erste Schritt von vielen Hunderttausenden ist, da waren wir in meiner Jugend nicht.
Nee, safe nicht, auf gar keinen Fall.
Manchmal, manchmal muss man gar nicht den Weg betreiben. Ich glaube, das ist oft so ein Ding, was so ein Fehlansatz von vielen Sachen und auch der Kern von vielen Shitstorms, was ich finde, wo der Fehler da drin ist, ist so, man betrachtet oft nicht, man bleibt manchmal nicht stehen und betrachtet, wie weit man gekommen ist, sondern sieht immer nur den Weg, den es noch zu gehen
gibt. Der vor einem liegt.
Und wenn ich mir Comedy, über die ich gelacht habe, Mainstream-Comedy aus den Nullerjahren, dann denkst du, das geht nicht, das geht nicht. Wohl wissend aber, dass darüber alle gelacht haben. Und dann muss man doch einfach kurz so sagen, so, Mann, es ist 2022 und wir wissen, dass das falsch ist.
Ich finde, es schließt sich nicht aus. Also einerseits kann man zurückgucken und sagen, boah, krass, genau wie du gerade gesagt hast, so ey, wo ich aufgewachsen bin, da konntest du gar keine Therapie, also da wurde das verheimlicht, da war das voll das Ding. Andererseits kann man dann, glaube ich, trotzdem sagen, ja, wir sind weit gekommen, aber trotzdem ist das, wie es gerade ist, zwar schon viel besser, aber immer noch auch scheiße zum Teil.
Total. Ich meine, nur mal kurz manchmal sagen so. Oh.
Was ich aber hatte, als ich mich erinnert habe an diesen Moment, wo ich das erste Mal gehört habe, war, dass ich so dachte, ich war selber eine von denen, dass ich so dachte, das ist mir zu weich und wie bescheuert das im Nachhinein ist. Und ich habe das dann auch schnell abgelöst und
das finde ich aber nicht schlimm. Das finde ich voll okay.
Nee, genau, aber wenn wir jetzt wieder aufs Jetzt gucken, dann hat sich das ja krass geändert, oder? Weil du ja schon jemand warst, der dann mit der Art, wie er sich gekleidet hat, mit den emotionalen Texten, mit auch wie du gesprochen hast, irgendwie dann von anderen Rappern so als Softie abgestempelt wurdest.
Meine Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Hannover.
Hannover, wir sind gleich schon in Hannover.
Wir sind gleich schon in Hannover.
Krass, wir haben die ganze Fahrt durchgeredet.
Erreicht.
Heftig.
Reise mit der Deutschen Bahn.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut, eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich das nicht so reflektiert habe, dass da so viel negatives Feedback auch von anderen Rappern kam und die sich so krass daran gestört haben.
Doch. Aber alle großen, namhaften RapperInnen, alle, die zu der Zeit der coole Untergrund waren, I do not look back in anger.
Mhm.
Alles war schön, nichts tat weh.
Mhm. Das ist perfektes Fazit. Das war richtig ein Profi-Move gerade von dir, weil du gehört hast, wir kommen jetzt an und jetzt nochmal schön den Albumtitel
nennen. Ja. 25.02.
Ja, ey, vielen Dank dir für das Gespräch und für diese schöne Bahnfahrt bei diesem wunderschönen Wetter. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Album. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir diese erste Folge gemeinsam zu haben. Mega geil.
Bedanke mich auch. Großartig. Vielen Dank.
Das war's für heute. Ich hoffe, das Gespräch mit Caspar hat euch gefallen. Mein nächster Gast ist die Schauspielerin Nilam Farouk. Die Folge erscheint in 14 Tagen. Und Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de/corona. Bis zum nächsten Mal. Ciao.